Werbung.
Eine kurze Sache, bevor wir mit der neuen Folge Iswas Hase starten. Beim letzten Mal hatte ich euch ja von meinem geheimen Weihnachtsstar der kalifornischen Walnuss erzählt. Die kann eine Hauptrolle bei einer pflanzenbasierten Ernährung spielen. Dabei reduzieren wir einfach den Fleischanteil und ersetzen die tierischen Proteine durch pflanzliche, also Kichererbsen, Linsen, Tofu oder eben Nüsse wie kalifornische Walnüsse. Gesund ist diese Form der Ernährung unter anderem auch deshalb, weil man weniger tierische, also gesättigte Fette zu sich nimmt. In Walnüssen stecken zum Beispiel große Mengen an Omega-3-Fetten, das sind die, die wir auch in Meerestieren, Algen, Ölen und so weiter finden. Und diese sogenannten Omega-3s werden mit einer ganzen Reihe gesundheitlicher Vorteile in Verbindung gebracht. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, weniger Fleisch, da wäre ich ja gar nicht satt. Von wegen. Das Spannende ist, dass solche pflanzlichen Gerichte genauso sättigend sein können wie vergleichbare Portionen von Fleischgerichten, weil in ihnen mehr Ballaststoffe stecken und Ballaststoffe sorgen für eine sehr gute Sättigung. Wie man am besten anfängt, sich pflanzenbasierter zu ernähren und warum Walnuss nicht gleich Walnuss ist, das erzähle ich euch in der nächsten Folge von Iswas Hase. Mehr Info dazu auch in den Shownotes. So, und jetzt geht's los.
Iswas Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Es ist Sonntag, der 27. November und zur Mikrofonsprechstunde begrüßen Sie Professor Dr. Poletto und Dr. Dr. H.C. Wilms. Wir haben heute echt einen spektakulären Gast, Conny. Eine Koryphäe, möchte ich sagen.
Soll ich was sagen?
Ich dachte, du sagst immer unseren Gast an.
Ich sag das sehr, sehr gerne. Ich sag jetzt auch erstmal Hallo. Habe ich auch noch nicht gesagt.
Das stimmt.
Also moin moin aus Hamburg. Ich freue mich riesig und ich freue mich noch mehr auf Professor Dr. Dietrich Grönemeyer.
Jawohl, er ist Bestseller-Autor, Mediziner, hat übrigens in meiner Heimatstadt studiert, in Kiel, hat sein eigenes Institut, das Grönemeyer-Institut für Mikrotherapie in Bochum, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Köln. Seit vielen Jahren ist er Vorstand des Wissenschaftsforums Ruhr e.V. Das ist ein Zusammenschluss von 40 Forschungseinrichtungen von Universitäten, Max Planck und Fraunhofer Instituten. Zusätzlich zu diesen Qualifikationen ist er auch noch der Bruder von Herbert Grönemeyer. Gut, dafür kann er nichts, ne? Man kann sich Familie,
nicht
aussuchen, aber er ist der Rückenpapst, Conny, und daher ist er so ein bisschen mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an dich. Du hast ja ewig Rückenprobleme.
Ich habe immer Rücken, aber heute hast du Rücken.
Das stimmt, aber eigentlich wollte ich heute so eine kleine öffentliche Behandlungsstunde für dich draus machen.
Ja, finde ich super. Automatisch setze ich mich hier schon gerade hin.
Ja.
Das ist Wahnsinn, ne? Weil man singt, ja, das ist ja das Erste.
Tödlich,
man setzt Haltung. Sich und man sackt schon mal so in sich zusammen. Katastrophe.
Ja, ja. Weißt du denn schon, was du ihn fragen wirst?
Ja, na klar, ich hab mich ja vorbereitet auf den Podcast hier. Ist ja nicht so, dass ich hier einfach reinrolle und sage so, ja,
nein, das würdest du nie tun.
Quatschen. Nein, nee, das würdest überhaupt du nie. Tun, nie. Das ist wie in der Küche.
Wie geht's denn aktuell deinem Rücken?
Tatsächlich, toi, 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 ja? Echt gut, ja.
Ja, dafür ist meine.
Ich muss aber auch zugeben, ich war diese Woche schon zum Sport und ich habe meine ganzen Faszien, heißen die ja, gedehnt, habe dabei wieder festgestellt, wie unglaublich steif ich bin, Alter. Wie wenig beweglich, also da muss ich auch wirklich ran.
Oh. Ja. Also mein krasses oder aktuelles Krankheitsbild sind krasse Verspannungen, weil ich so viel im Auto gesessen habe. Mhm. Ich habe Hamburg, Düsseldorf, Baden-Baden, wieder Düsseldorf, alles hin und her. Und das ist wirklich,
das ist, ja, zu viel.
Ist tödlich. Ne? Mhm. Also wir werden ihn nachher beide mal ein bisschen konsultieren.
Auf jeden Fall.
Und eiskalt ausnutzen, dass wir ihn zu Gast haben.
Müssen wir denn dann jetzt den Podcast umbenennen?
Wie denn?
Weiß ich nicht, irgendwie.
Sprechstunde?
Ist was, nee. Dietrich oder so.
Ist was, Dietrich? Nein, das machen wir nicht. Wir sprechen gleich noch über die WM und wir haben auch noch unser Lebensmittel der Woche. Dieses Mal ist es lecker, 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 lecker Grünkohl. Oh, das wird gut. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Vorher aber noch ganz schnell das hier. Werbung. Egal, ob wir jetzt ein tolles Grünkohlmenü vorbereiten oder uns einfach nur ein leckeres Rührei mit Kräutern oder Gemüse machen, am Ende steht und fällt alles mit der Qualität der Zutaten. Das habe ich schon ganz früh von unserem Koch-Olymp gelernt. Bei Lidl kann man sich ziemlich sicher sein, dass die Qualität stimmt und dass man dazu auch noch nachhaltig produzierte Ware bekommt. Das sagen die nicht nur selbst, sondern das bestätigen auch viele Siegel, die die Produkte in den Märkten tragen. Daran erkennt ihr nämlich nachhaltiger produzierte Waren. Zum Beispiel kooperiert Lidl schon seit fast 5 Jahren mit Bioland und unterstützt damit ökologische Landwirtschaft. Über 300 Bio- oder Bioland-Artikel gibt es dauerhaft im Sortiment. Auch in Sachen Fairtrade waren sie der erste Lebensmittelhändler, der schon 2006 eine Fairtrade-zertifizierte Eigenmarke in die Regale brachte. Zum Beispiel Orangensaft, Kaffee, Schokolade, aber auch Textilien. Im letzten Jahr wurde mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft. Also wenn ihr mal wieder in der Filiale vorbeischaut, dann achtet mal auf die Label an den Produkten, denn damit seid ihr in Sachen Nachhaltigkeit ganz weit vorne. Stichwort Sport. Conny, die WM ist gestartet. Wir wollen uns jetzt nicht in die Diskussion verlieren, ob man sie schauen soll oder nicht. Das muss jeder für sich selbst wissen. Lass uns lieber mal den kulinarischen Faktor beleuchten. Wir hatten ja neulich Björn Freitag, Mannschaftskoch bei Schalke war er mal zu Gast. Unsere WM-Jungs.
Wie war das nochmal? Was hat er da nochmal erzählt mit dem holländischen Pferdefleisch-Snacks da?
Ja, das war ein Spieler, der Frikandel. Der hatte Frikandel dabei und Björn sollte Frikandel zubereiten. Und da hat er mal geguckt auf die Inhaltsliste und gesagt: Mensch, das ist Pferdefleisch.
Nicht schön.
Auch schöner Effekt, ne?
Nicht schön. Nee.
Also, Anton Schmaus, der seit 2017 das Essen für die Fußballer zubereitet, Koch da. Ist der Name ein Begriff in der Kulinarik?
Ja klar, Anton Schmaus ist ganz bekannt. Anton Schmaus ist ein grandioser Koch. Anton Schmaus ist ein schöner Restaurateurkollege von mir. Mhm. Und Anton Schmaus hat jetzt auch eine ziemlich fancy Weinbar aufgemacht in Berlin.
Oh, okay. Ja. Wo es aber wahrscheinlich auch was zu essen gibt.
Wo es natürlich auch was zu essen gibt, aber die Atmosphäre ist eher wie in so einer Pop-Up-Küche und in ganz vielen Bonbonfarben, ganz bunt, ganz witzig gemacht. Wirklich ein ganz toller Koch, der, ich sag jetzt mal so ein bisschen Heimatküche neu interpretiert, ist jetzt ein bisschen abgenudelt, aber wirklich auch so Klassiker nimmt, wo wir alle sagen, oh ja, wie lecker, und die sind
frische
dann
Ideen.
Bei ihm nochmal leckerer. Mhm.
Der Name Schmaus als Koch ist natürlich eine Steilvorlage. Ich habe so ein Interview gelesen, da sagte irgendwie Thomas Müller, gehe schon mal vorbei und sagt, na, das war mal wieder ein Festschmaus. Ja, wenn er seit 2017 kocht, dann kann man nur hoffen, dass es keine direkten Zusammenhänge zwischen dem Fortkommen der Jungs in der WM 2018 und der EM 2021 gibt.
Das wollen wir lieber jetzt auch nicht auseinandernehmen, genauso wenig darüber nachzudenken, ob wir gucken oder nicht.
Wie wird man eigentlich so ein Mannschaftskoch? Muss man da vorkochen, weißt du das? Oder sind das letztendlich Beziehungen? Aber oder wie oder was? Weißt du sowas?
Also ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ja. Er sieht ja nicht besonders sportlich aus. Also daran kann es jetzt nicht liegen. Ich glaube tatsächlich, dass es oft eben Begegnungen sind, so wie es sehr oft im Leben ist. Also wenn ich irgendwo Menschen treffe und plötzlich sagen die, oh, Conny, das ist ja toll, dass wir uns kennenlernen, willst du nicht mal irgendwie hier oder da kochen oder so? Ja. So ähnlich ist es auch mit meinem Palazzo passiert.
Ja. Und apropos Palazzo, läuft gut?
Ja, ja. Grandios.
Grandios, ne? Habe ich mir fast gedacht. Wie wird denn als Mannschaftskoch gekocht? Ich habe irgendwie gelesen, Sahne ist tabu, industrieller Zucker auch. Und ich habe gelesen, das ist witzig, aus Dopinggründen wird auf Mohn verzichtet.
Ja, gut, das ist ja auch nicht so schlimm.
Keine schönen Mohnbrötchen morgens.
Ich habe noch nie so die ganz große Liebe zum Mohn gehabt. Ich finde, das ist irgendwie nicht so wirklich spannend. Du, klar, eine sehr ausgewogene sportliche Ernährung ist da natürlich gefragt. Kohlenhydrate at its best, nur nicht zu viel Fett. Also ich glaube, dass, oder ja. Nee, ich glaube es nicht. Ich bin sicher, dass Anton das schmausig hinkriegt.
Ja, ich habe das auch gelesen, dass wenn eine doppelte Trainingseinheit zum Beispiel ansteht, dann gibt es natürlich auch einen Berg an Kohlenhydraten und so weiter. Ja. Mohn war natürlich ein Quatsch mit den Mohnbrötchen. Ich glaube, man müsste eine ganze Menge Mohnbrötchen futtern, damit so eine Dopingprobe
ja, das
positiv
ist
so würde.
Muskatnuss, ne? Wenn du 5 ja. Nüsse isst, dann bist du auch weg vom Fenster.
Ich tippe.
Ich würde aber mal sagen, also ich fand es jetzt, das war ja eine Überraschung, obwohl ich mich ja auch mal so gut vorbereite auf den Podcast. Ja. Wir sollten doch einfach mal Anton Schmaus nach der WM hierher einladen.
Jederzeit. Oder? Hast du einen Draht zu
ihm? Ja, natürlich.
Ja, selbstverständlich. Ich bitte drum.
Ja, klar. Das wäre doch super. Und dann kann er uns mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen.
Das werden wir machen. Sehr gut. In Katar ist man natürlich, schätze ich mal, auch mit Schwein eher zurückhaltend. Könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Und das Essen nach dem Spiel wird wahrscheinlich genauso wichtig sein wie vor dem Spiel, ne?
Auch das, glaube ich, ja.
Ich habe auch mal ein paar Zahlen dazu rausgesucht. Das Tross umfasst insgesamt 70 Personen. Da rechnen die mit 12 Kilo ungeputztem Gemüse pro Tag. Also etwa 360 Kilo für das gesamte Turnier. Bei Pasta sind wir bei etwa 8 bis 10 Kilogramm pro Tag. Es gibt täglich 2 Mahlzeiten. Am Spieltag wird grundsätzlich natürlich mehr gegessen als an einem spielfreien Tag. Von den Portionen her deckt sich das so mit deinen Wareneinkäufen, oder?
Nee, ist doch ein bisschen entfernt. Also Pasta geht schon gut bei uns, aber doch nicht ganz in diesen Mengen. Und auch der Gemüseanteil ist um einiges gewachsen, aber nicht vergleichbar mit dem einer 70-köpfigen Fußballfamilie.
Ja, ich habe mir das schon gedacht. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie weit die Jungs kommen. Bevor wir gleich unser Lebensmittel der Woche küren, habe ich noch eine ganz private Frage an dich, Frau, an dich auch als Frau, Frau Poletto. Alexander Kumpner ist zu einem der schönsten Österreicher gewählt worden, Platz 3. Zu Recht?
Also ich mag Alex richtig gerne, das ist ein ganz, ganz toller Mensch und Typ. Da ist schon viel Knackiges dran, ohne Frage. Mir wäre das so ein bisschen zu viel. Also man hat ja auch gerade so in dieser letzten Woche auf Insta immer wieder gesehen, wie er sich quält in irgendwelchen...
Folgst du ihm?
Ja, natürlich.
Du guckst die Storys von Alex Kumpner?
Na klar.
Fantastisch.
Aber immer nur, wenn mein Mann gerade weg ist.
Natürlich. Und dann er macht dann die Sportvideos, wie er so gerade am Pumpen ist und
ja,
so?
Ja, klar.
Krass.
Ja, klar. Und also der hat echt schon ganz schön fette Arme.
Ja.
Aber man sagt ja auch oft, dass die mit den meisten Muskeln das kleinste Schwänzchen haben. Ne? Da können wir ja doch auch mal den Grönemeyer gleich fragen.
Ach, Professor. Ja. Anatomische, du kommst doch aus diesem Bereich der Anatomie eigentlich.
Also deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass wir heute mal wieder einen Mediziner zu Gast haben, denn ich komme ja auch aus so einer Medizinerfamilie.
Ja, untenrum, ne?
Mhm, untenrum. Da gibt es viel zu erzählen.
Naja, auf jeden Fall hat der gute Alex Glück gehabt, dass ich nicht aus Österreich komme.
Das würde ich aber auch mal sagen. Also wenn ich auswählen dürfte zwischen dir und Alex, Hase, dann weißt du aber, dass du meine Nummer 1 bist.
I'm not fishing for compliments, aber das ist sehr, 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 sehr lieb, dass du das sagst.
Bei dir hätte ich auch nicht so das Problem, dass ich irgendwie mal meinen Bauch einziehen müsste.
Nee, da kannst du ganz entspannt.
Irgendwie so viel zu viel über meine Figur nachdenken müsste.
Du kannst locker lassen.
Ja,
dann kannst du einfach durchatmen.
Also mit dir könnte ich genießen, lecker Weinchen trinken.
Definitiv.
Und einfach dann auch mal Füßchen hoch auf dem Sofa.
Ja, Grüße an Rüdiger und Christina. Die hören das bestimmt gern. Die wollten ja neulich eh schon zusammen in Urlaub fahren.
Deswegen habe ich gedacht, das können wir denen auch zurückgeben.
Genau. So, wir kommen, Stichwort lecker, zum Lebensmittel der Woche. Ein Wunsch einer Zuhörerin in dieser Woche, nämlich Anna Winterfeld aus Augsburg. Die wollte gerne mal ein bisschen was über den Grünkohl erfahren. Ist ja die perfekte Zeit dazu. Also, ich habe ein bisschen recherchiert.
Das Lebensmittel der Woche.
Ja, auch wenn Grünkohl als typisch norddeutsch gilt, seine ursprüngliche Heimat liegt nicht im kalten Norden, sondern im östlichen Mittelmeerraum. Sein Vorläufer galt im alten Rom als Delikatesse und war derart begehrt, dass Bauern, die ihn anbauten, dadurch sehr reich wurden. Inzwischen hat der Grün- oder auch der Braunkohl längst das restliche Europa erobert. Um das Prädikat Hauptanbaugebiet streiten sich die Bremer und die Oldenburger. Fest steht aber immerhin, dass die Chronisten den ersten offiziellen Grünkohlschmaus im Jahr 1545 verzeichnet haben. Frisch vom Feld kommt Grünkohl etwa von Ende September bis in den Februar hinein. In der übrigen Zeit des Jahres kann man auf tiefgefrorenen Grünkohl oder auf Grünkohl aus der Konserve zurückgreifen. Was die Gesundheitsaspekte angeht, ist der Grünkohl unter den Kohlsorten der König. Sowohl in Sachen Eiweiß als auch beim Vitamin C liegt er ganz weit vorne. Eine ordentliche Portion Calcium ist auch drin und besonders reichlich stecken in Grünkohl außerdem die Vitamine E, also genial gegen freie Radikale und frühzeitiges Altern, und A, wichtig für Haut und Augen.
Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
Bin ich doch glatt auf eine falsche Taste gerade gekommen.
Ach Quatsch.
Ja, ich hab meine Brille nicht auf.
Ich habe meine auch zur Seite gelegt. Ah. Damit ich nachher, wenn Herr Professor Grönemeyer sich einschaltet, jünger aussehe.
Oh, fantastisch. Lass uns erst nochmal über Grünkohl quatschen.
Ja, Grünkohl. Ich muss einfach ganz ehrlich sagen, es gibt ja mittlerweile wahnsinnig grandiose Kreationen mit und um Grünkohl. Ich persönlich, das Koch-Olymp, liebe ihn wirklich klassisch.
Klassisch.
Mit Schmalz angesetzt, mit Zwiebelchen, mit Schweinebacke, mit Pinkel, mit verschiedensten Würsten. Gerne auch noch ein kleines Kassler zusätzlich dazu. Und dann wirklich köcheln lassen. Ich meine, das war ja wie bestellt. Wir hatten jetzt genau den ersten Frost. Das sollte er ja eigentlich haben, tatsächlich, der
Grünkohl. Und es gab
dann
gibt es
natürlich
vorher
noch so moderne Geschichten, Grünkohlsalat, irgendwie mit einer Granatapfel-Vinaigrette, also so Superfood-mäßig. Man kann natürlich auch total witzige Smoothies daraus machen. Brauche ich alles nicht. Ich mag es wirklich so klassisch. Was ich immer sehr lustig finde, gerade gestern hatte ich wieder einen Kochkurs, da wurde auch darüber diskutiert, die Bremer zum Beispiel lieben ja den Grünkohl mit süßen Kartoffeln.
Ja. Das ist die Gretchenfrage, süß oder salzig?
Ja, bei mir auf keinen Fall süß.
Nee.
Ich mag die ganz pure, schlichte, salzige Variante am liebsten.
Ja, mag ich auch. Ist auch mein Favorit.
Oder? Ich weiß nicht, wer sich das hat anfallen lassen, aber
weiß es auch nicht.
Das ist ja auch Pinkel, kann man ja auch drüber sprechen. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt.
Es ist halt schon auch, also es kann ein sehr, sehr fettes Essen sein, ne?
Das ist ein sehr fettes Essen. Das hast du jetzt aber süß gesagt. Aber sag doch mal umgekehrt, wie magst du denn am liebsten Grünkohl?
Ich mag eigentlich nur mit Kochwurst und mit salzigen Kartoffeln. Mhm. Mehr brauchst du bei mir nicht. Ich brauche keinen Kassler, ich brauche keinen Pinkel. Ich brauche also einfach
so
nur
Schweinebacke finde ich aber auch lecker.
Ja, nee, einfach nur eine gute Wurst, schönen Senf.
Ja.
Und dann Kartoffeln und wirklich Tonnen an Grünkohl. Ich mag ihn. Ich mag wirklich ihn sehr, sehr gerne. Was passt noch zum Grünkohl an Gewürzen? Muskat, Piment, Kümmel.
Ne? Kümmel macht es ja auch immer so ein bisschen leichter verträglich. Ja?
Genau. Ansonsten kann man ihn 4 bis 5 Tage im Gemüsefach lagern, habe ich recherchiert. Man kann ihn natürlich einfrieren, vorher leicht blanchieren ne? und dann ab ins Gefrierfach. Das ist auch ganz gut. Es ist ein nitratreiches Gemüse, deshalb sollte man es nicht so lange warm halten. Also Reste, die schnell abkühlen, nicht zu lange lagern, ne? sonst setzen die Bakterien Nitrat in Nitrit um. Und das ist eben nicht gut. Und gerade auch für Babys sollte man es nicht aufwärmen.
Aber sag doch mal ganz ehrlich, wie lange hält denn bei dir Grünkohl? Also
vom Angucken eine halbe Stunde vielleicht. Deswegen. Also so der erste Blick bis zum, oh Gott, alles leer,
obwohl
halbe Stunde.
Er ja wirklich aufgewärmt auch nochmal besonders gut schmeckt. Ne?
Ja, ja, das stimmt schon.
Aber
eben nicht
geht mir
zu
auch
oft.
So. Nein, ne? Halb schon verstanden.
In Hamburg und Umland isst man ihn am liebsten mit Kassler oder Kochwurst. Rund um Braunschweig wiederum heißt das Gemüse Braunkohl, kommt mit Bregenwurst auf den Teller. Und ich habe ein paar wirklich nette Rezepte gefunden, auch außerhalb dieses Klassikers. Ne? Man kann zum Beispiel Grünkohl in Bowls essen, man kann Grünkohl in Smoothies einbeziehen, in Curries, in Gemüseeintöpfen, im Kartoffeleintopf. Es gibt sogar einen Waffelteig mit Grünkohl, also da kannst du quasi herzhafte Waffeln mit Kräuterdip oder so draus machen, ne? Grünkohl-Kartoffelpüree mit pochiertem Ei, eine Winterlasagne mit Grünkohl, Grünkohl-Pesto kann man machen, passt auch zu Garnelen, Garnelen und Grünkohl, auf Pizza, in Pasta, Shashuka mit Grünkohl, geht auch. Eine Grünkohl-Minestrone habe ich sogar gefunden. Also es ist wirklich sehr, sehr variantenreich, abseits dessen, was wir kennen. So, ne?
Es ist ja im Grunde genommen auch ein tolles Gemüse, was überall einsetzbar ist. Also das muss ja nicht immer nur die klassische Variante sein. Ich mag sie trotzdem am liebsten.
Ich auch. Und ich freue mich immer auf diese Jahreszeit, weil ich sie wirklich sehr, sehr häufig esse.
Du hast mich eigentlich auch auf eine Idee gebracht. Grünkohl habe ich dieses Jahr auch noch nicht gekocht.
Gibt es das bei dir im Restaurant? Nein, ne?
Nee, das passt
das
jetzt nicht. Auch
das
nicht so.
Auch
das
nicht
ist auch, glaube ich, nicht die Erwartungshaltung.
Italienischen Flair, ne?
Aber bei mir nebenan im Paulas, da machen wir jetzt immer in dieser Zeit, ich habe vor kurzem zum Beispiel mal wieder ein richtig gutes Saftgulasch gekocht. Mm. 2 mal 10 Kilo, das war ruckizucki weg. Heute gibt es tatsächlich Bolognese, auch sehr, sehr fein. Und wir hatten auch eine tolle Hühnersuppe, finde ich auch mega. Und vielleicht nächste Woche Grünkohl.
Jawollo.
Von der Chefin gekocht.
Oh, das ist gut. Habt ihr auch noch Tipps für uns? Dann her damit, podcast@iswashase.de, sei es Lebensmittel der Woche, die ihr gerne mal von uns behandelt wissen möchtet, oder vielleicht auch Gästewünsche oder was auch immer. Ihr seid herzlich willkommen, entweder per Mail podcast@iswashase.de oder ihr kontaktiert uns über unsere Social-Media-Kanäle. Wir kommen jetzt zu unserem Gast. Er ist der Rückenpapst Deutschlands, praktizierender Arzt und Professor für Radiologie und Mikrotherapie an der Universität Wittenherdecke. Seine Bücher wurden in 20 Sprachen übersetzt. Bekannt sind seine Bestseller wie Mensch bleiben, Mein Rücken, Dein Herz, Der kleine Medikus oder auch Weltmedizin. Das aktuelle Buch ist gerade rausgekommen, heißt Medizin verändern. Und nicht nur darüber werden wir jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer.
Ja, hallo, ich freue mich.
Hallo, Herr Grönemeyer.
Hallo, gerade noch, noch im Stau und jetzt noch rechtzeitig geschafft. Ist das Ruhrgebiet wie immer eine einzige Stauinsel?
Ja, zunehmend. Und wenn wir nicht aufpassen, werden auch Autobahnen gesperrt wie in Köln oder verknappt, weil die Brücken sich senken. Und dann wird es eine Katastrophe beim Reinkommen und beim Rauskommen und dann staut sich es noch weiter.
Ja. Wir hier in Norddeutschland haben ja immer dieses Nadelöhr, den Elbtunnel. Das ist auch, oh Gott, das ist immer.
Ja, was ich nicht verstehe, wenn man nach Holland fährt, die Holländer können das perfekt. Ja, die kommen da mit straßenbreiten Dampfmaschinen, organisieren den Untergrund und dann zack, 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 kommt die Maschine und legt so ein, wie ein Tortenbäcker einfach drüber eine Schicht und rollt die so ab und auf einmal geht's innerhalb von kurzer Zeit, ist die Straße wieder fertig. Ich verstehe nicht, dass wir das in Deutschland nicht schaffen.
Ja, das stimmt. Sprechen wir über andere Baustellen, wie zum Beispiel unsere beiden Körper. Conny und ich haben schon gesagt, wir beide haben Rücken. Und Conny, ich würde jetzt einfach mal an dich übergeben. Du schilderst mal deine Probleme. Gib kurz vorher deine Krankenkassenkarte noch, dann würde ich mit Herrn Grönemeyer das abrechnen. Und,
ja, ich bin als treue Hamburgerin bei der Hanse Merkur. Kartennummer gebe ich gleich nochmal durch.
Ich bin bei der Barmer.
Auch schön. Nein, ich glaube, ganz klar nachvollziehbar, immer dann, wenn ganz besonders viel Stress, Druck ist in einem Beruf, der eben hauptsächlich mit Stehen zu tun hat, erwischt es mich dann irgendwann und dann klemmt sich irgendwas gemeinst ein und dann kann ich nur noch Hilfe suchen bei meiner Freundin Frau Dr. Julia Schmidt aus dem Athletikum hier in Hamburg, die mir dann mit Physiotherapie und auch erstmal meistens Spritze irgendwie unter die Arme greift, damit es weitergehen kann.
Die Frage ist ja, wo tritt es auf? Es ist ja erstaunlich, dass Sie sagen, das macht beim Stehen. Denn meistens sagt man ja, ne, sitzen ist das neue Rauchen, das hatte ich mal, ne, und nicht bewegen ist das neue Rauchen, wie ich das sage. Man kann dann doch schwerere Erkrankungen bekommen, aber sie stehen eben halt viel. Und das ist das als Köchin, als jemand, der im Verkaufsstand ist, die Verkäuferinnen und so, die stehen eben viel und sitzen zu wenig. Da muss man genau umdrehen und sagen, auch mal bitte hinsetzen und so ein bisschen hinflezen auf dem Sofa zwischendurch, damit einfach die Rückenmuskulatur auch entspannt. Also genau umgekehrt, wie die Bürositzenden es machen.
Das kann ich mir schön vorstellen. Bei dir so eine Chaise Longue in der Küche irgendwo, das so dein Platz ist. So.
Ja, das, also in Kochkursen mit könnte so ich das ja einfach auch so ein bisschen auf Beine stellen und dann so ein bisschen oberhalb der Kochgruppe nur noch Kommandos geben.
Ja, das stelle ich mir nett vor.
Aber wo ist es denn? Meistens dann unten wahrscheinlich, im Beckenbereich.
Genau,
dann, ne?
Ganz genau da.
Das ist, glaube ich, einfach eine Blockade des Beckens gegenüber der Wirbelsäule, dem Kreuzbein. Und wenn man dann einfach mal sich hinsetzt auf den Stuhl, da hatte ich ja gerade schon gesagt, oder so drüber schweben, ne, im lockeren Hinfläzen und dann das Bein auf der Seite, wo es schmerzt, über das andere schlägt, so wie man sich so gerne ja hinsetzt, aber nur jetzt mit dem Knie, dass den rechten Fuß, wenn es rechts schmerzt, aufs linke Knie legt und dann so ein bisschen vorne aufs Knie drückt und sich gerade streckt und hinten fängt es an, ein bisschen zu schmerzen. Dann ein bisschen halten, 2, 3, 4 Sekunden und locker lassen. Mhm. Und das nochmal machen. Und dann müsste sich eigentlich das Kreuzdarmeingelenk lockern oder unter die heiße Dusche stellen.
Danach ja, heiße Dusche, merke ich immer, hilft drauf. Sehr gut. Sowieso geben, Wärme hilft.
Findet man im Internet Rückenbalsam, einfach mal da googeln und dann kann man das kann man sich dann was Gutes tun.
Mhm. Conny war kurz davor, das nachzumachen. An der Stelle bin ich traurig, dass wir doch kein Videopodcast
haben.
Ja,
es war wirklich, du hast das gelesen nochmal. Wir kennen uns jetzt schon so gut, dass ich habe wirklich überlegt, hier ist so ein grüner Teppich. Ich muss das jetzt mal einmal schnell ausprobieren, aber es kann ja keiner sehen.
Ich kann es noch mit aufzeichnen, dann schicken wir das als YouTube in die Shownotes irgendwie. Ja. Das kann man machen.
Ja. Also bei mir. Und natürlich das nächste, wenn ich nochmal ganz kurz, ist mir noch ein bisschen.
Ja, sehr gerne.
Ich habe ja auch noch von diesem ewigen Pfanne-Schwenken, habe ich ja auch noch so einen Tennisarm, der auch nicht mehr weggeht. Ja, ohne Scheiß.
Tennisarm vom Pfanne-Schwenken?
Akupunktur wirklich machen oder auch diesen Rückenbalsam, den habe ich entwickelt mit meiner Tochter, mal draufschmieren. Der wärmt, der hat Weidenrinde innen drin, nicht, die wirkt dann, zieht dann ein. Rosmarinöl gibt es auch als Möglichkeit, sich
das kann zu massieren. Das kann ich auch selber machen.
Ja.
Rosmarinöl kann ich auch selber machen.
Hast du auch in der Küche.
Ja, genau. Ja, wunderbar. Ja, fördert die Durchblutung und also direkt angewandt, sicherlich gut. Oder, was ich auch empfehle, auch innerlich empfehle, ist gegen Schmerzen in Gelenken, ist eben Kurkuma oder auch Hagebutte. Mhm. Ja, Hagebutte ist sehr, nicht nur eins der besten Vitamin-C-Lieferanten, sondern wirkt auch gegen Gelenkschmerzen. Ah,
okay. Darf ich jetzt auch noch mal nach meinem Rücken kurz fragen?
Ja,
ich
jetzt
saß
bist
ja
du
viel. Ja, danke. Natürlich. Ich saß ja viel, das haben wir schon besprochen, Professor Grünemeyer, gerade Conny und ich. Ich saß ja viel im Auto die letzten Wochen, ne? Ja, sehr lange Strecken und so. Und bei mir ist natürlich auch alles komplett verspannt. Und ich habe mir doch gestern wirklich von meiner Freundin so eine Vibrationspistole, kennen Sie die, in den Rücken jagen lassen, so, die sie auch für die Oberschenkel benutzen und so. War das ein kapitaler Fehler oder ist das gut?
Also wenn sie nicht geladen war. Also so eine Pistole.
Ja, sie kennen doch diese Dinge.
Also, nein.
Also noch sitzt er hier.
Nein, aber Spaß beiseite. Ja, man muss wissen, wo.
Ja.
Genau, ja. Also manchmal ist es gut, manchmal kann es aber auch zu viel sein. Ich bin mehr jemand, der sagt, lieber massieren, jeder Mensch sollte einen Masseur oder...
Ja, das sage ich ihr, das war ihr nämlich zu aufwendig, mich zu massieren und deswegen hat sie diese Pistole genommen, da konnte sie nebenbei Fernsehen und das dann nur so an meinen Rücken halten. Aber das sage ich ihr, das nächste Mal ist massieren, das hat Professor Grünemeyer gesagt, ist besser.
Ja, ich finde das, weil man muss rausfinden, weil der Punkt wird ja meistens der Schmerz an irgendeinem Punkt kommt auch dadurch zustande, dass verschiedene Muskelpartien am Körper oberhalb oder unterhalb anfangen zu verspannen, weil die ja die Muskeln in sich vernetzt sind über die Faszien und dann muss man einfach gucken, ob man an den anderen Stellen auch mitbehandelt. Und das machen ja nun Menschen, die jetzt massieren, ja sehr gut. Also wenn man Rücken behandelt, dann von oben bis unten mal gucken auch, wo es sonst noch.
Aber man sollte sich schon auch ein bisschen damit auskennen, ne?
Man muss sich ein bisschen auskennen.
Weil einfach nur mal so ein bisschen da rumkraulen.
Ja, aber da gibt es ja YouTube-Tutorials und sowas wie Sand am Meer.
Das mache ich beim Stricken auch so.
Ja, oder?
Ja, klar.
Viel Dehnen. Also ich bin ein Fan von Dehnen. Das wird immer vergessen. Das vergessen häufig Sportler ja auch. Also wenn man eben viel sitzt, dann erstmal auch so jetzt im Auto, dann vielleicht mal, wenn man nach vorne gebeugt ist, nach hinten die Arme hochnehmen und mal so richtig strecken, dass es hinten auch knirscht und knackt, sich drehen im Oberkörper und damit dehnt man die Muskulatur wieder auf. Ja,
ja, das stimmt. Ja,
vielleicht machen Sie das. Ja, ja, können
ich
Sie
bin
doch
gerade
machen,
dabei.
Ja, auch Zuhörer, alle
Zuhörerinnen.
Ja, mal so richtig. Ne? Denen.
Ja, also wir haben ja in Zeiten von Corona und in Zeiten von Homeoffice haben wir ja alle viel, viel zu viel gesessen. Ne? Also kann man sagen, dass Corona der Tod für unseren Rücken war eigentlich auch?
Ja, die Rückenschmerzen haben zugenommen unter Corona, natürlich. Mhm. Also wirklich irre zugenommen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens vieles Sitzen, wenig Bewegen, wenig Sport, aber auch psychische Belastung, das drückt von oben auf die Schultern und man geht auch in diese Beugehaltung. Und wenn man dann noch mit dem iPhone ständig unterwegs ist, also ständig Handy hat, dann knickt der Kopf auch noch ab, dann trägt man eine riesen Last auf den Schultern, es kommt zum Handynacken, es kommt zum Rundrücken und deswegen ist das Dehnen so wichtig.
Professor Grünemeyer, wir sind ein Genuss-Podcast, ne, in dem es um Essen geht, also Food, klar, aber auch um andere Genüsse. Was kommt Ihnen denn zuerst in den Sinn, wenn Sie das Wort Genuss hören?
Lebensgenuss. Wohlbefinden, das ist auch das, wofür ich mich einsetze immer wieder. Wohlbefinden auf allen Ebenen, durch Lachen, durch gemeinsames Handeln, durch die Liebe, durch das Genießen von Essen, von Schlafen, ja, und auch die Medizin soll dafür Sorge tragen, dass wir uns wohlbefinden. Ja, nicht jeder ist komplett gesund oder auch chronisch krank, auch der möchte wohlbefindlich leben und auch jemand, der von dieser Erde verschwindet. Und da spielt eben Genuss auf den verschiedensten Ebenen für mich eine ganz wichtige Rolle.
Und auch vor allem Augenblicke genießen. Sie sind ja ein Verfechter der Gegenwärtigkeit.
Ja, diesen Moment. Das sage ich auch, weil ich das erlebt habe, wie schön das Leben ist, als ich 10 Meter in den Bergen abstürzte und dachte, jetzt ist es gleich vorbei. Und ich wurde ganz ruhig innerlich und war eigentlich damit gefasst, nicht mehr zu leben. Aber gehofft, irgendwo ein kleines Fitzelchen, dass ich weiterlebe. Und so kam ich unten auf, schlug auf, die Hüfte war raus und hinten, hinter dem Becken liegend, konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich wusste es aber in dem Moment nicht. Ich dachte, ich verblute gleich, weil bestimmt ist der Oberschenkel oder das Becken gebrochen. Der Fuß war verdreht, der andere Seite war verdreht. Ich bin dann geborgen worden über 12, 13, 14 Stunden. Und freue mich, leben zu dürfen und jeden Tag aufs Neue und nehmen viele Dinge nicht so wichtig vielleicht, wie andere sie nehmen würden, wenn sie sich schon wieder fetzen und man sagen müsste, immer mit der Ruhe, versuch's mal mit Gemütlichkeit.
Das gute alte Dschungelbuch-Lied.
Columbia,
ja,
Bär.
Ja, genau. Einer meiner ersten Kinofilme im Übrigen.
Wunderbar.
Ja, für manche Menschen oder bei manchen Menschen braucht es ja so einen Klick-Moment. Das war bei Ihnen offensichtlich dieser tragische Unfall in den Alpen, dieser Sturz. Das hat man ja auch das ging ja auch durch die Medien. Manchmal, finde ich, bekommen wir Genüsse durch unsere Lebenstaktung ja gar nicht mit oder sie können sich nicht voll entfalten oder wir können sie nicht richtig wahrnehmen und genießen. Wie kann man dagegen arbeiten? Also ohne, dass man jetzt eine Art Nahtoderlebnis gehabt haben muss.
Bei Frau Poletto mal essen gehen.
Der war sehr gut.
Der war nicht schlecht.
Der war sehr gut.
Ja, zum Beispiel.
Nein, aber ich glaube wirklich, dass diese Auszeiten, diese Momente, das muss auch nicht immer nur bei mir im Restaurant sein, das ist natürlich sehr schön, aber das kann auch zu Hause sein, wirklich gemeinsam am Tisch sitzen, etwas genießen, was mit gutem Essen, und das kann für mich auch mal eine einfache Kartoffelsuppe sein, und sich zu unterhalten, ist einfach für alles so wichtig, und wir haben immer Ausreden, warum wir irgendwie keine Zeit finden. Aber man kann Zeit finden, wenn man will.
Ja, und Zeit nehmen, nicht? Also richtig sich bewusst Zeit nehmen, auch Zeit nehmen, ja, zu genießen. Also ich stimme absolut zu, eine Kartoffelsuppe, einen Pfannkuchen in Ruhe genießen, ob jetzt mit Zimt oder Äpfeln oder wer eben auch tierisch isst, dann mit Speck. Einfach in Ruhe genießen, mit einem Handy aus, eine Kerze aufstellen, einfach den Duft spüren, die Sinne nutzen und einfach auch sagen,
Und das kann man selbst in einem Homeoffice-Tag oder in einem arbeitsreichen Tag, wenn man mal kurz eine Stunde, ich habe da bei mir in der Nähe, habe ich so eine Waldgaststätte, die wirklich schön ist, und da gibt es einen täglichen Mittagstisch, und da habe ich neulich mal sowieso richtig Königsberger Klops.
Ja, super.
Mit einer tollen Soße, mit tollen Kartoffeln. Das ist fast Meditation.
Ja, aber das finde ich zum Beispiel auch so schön. Also wir haben ja nun mal heute den ersten Advent, wenn mich nicht alles täuscht, mein lieber Herr Wilms. Du kennst dich ja aus. Und ich finde ja ich liebe ja eh diese ganze Vorweihnachtszeit, aber dann wirklich mal nachmittags irgendwie selber Kekse backen und alles duftet nach Gewürzen. Oh, und dann machst du deine erste Kerze an, dann trinkst du einen schönen Tee oder Glühwein oder was auch immer, Punsch dazu. Das ist einfach so schön.
Ja. Sind Sie ein kulinarischer Genießer?
Ja, ich genieße gerne. Also ich genieße wirklich so, wie gerade beschrieben. Ich genieße das einfache Essen genauso, so als Junge aus dem Ruhrgebiet, genauso ja auch die Currywurst. Oder ich genieße aber auch einen festlich gedeckten Tisch und ein wunderbar zubereitetes Menü. Auch gerne in 10 Gängen wie in Italien.
Gesunde Ernährung ist ja ein Hauptpunkt in Ihrer ganzheitlichen Betrachtung von unserem menschlichen Körper. Da kann man auch auf Ihrer Internetseite einiges drüber lesen. Können Sie selbst denn kochen?
Ja, ich mag kochen. Ich habe früher viel, viel mehr gekocht, als ich es heute koche. Aber ich mache gerne Salate. Da bin ich, jetzt will ich fast sagen, ein nach guten Salaten mit den verschiedensten Kompositionen. Das mache ich seit klein auf eigentlich immer wieder. War bei uns in der Küche. Meine Mutter hat dann mit mir auch viel beigebracht. Habe meinen ersten Kuchen, Marmorkuchen als Achtjähriger gebacken und die Torte, Erdbeertorte und so. Das habe ich früh gemacht und heute kocht schwerpunktmäßig meine Frau. Neue Frau, mit der ich hier glücklich und fröhlich zusammenlebe und wir genießen sehr.
Das hört sich gut an. Was kann denn, um jetzt den Kreis zu schließen zu Ihren Büchern, was kann Ernährung in Bezug auf Erkrankungen leisten? Und vielleicht noch wichtiger, was kann sie nicht? Also wo sind Grenzen von Ernährung?
Ich bin ja ein Fan von Gewürzen. Ja, ich bin ein Fan von Gewürzen und habe mich schon sehr früh mit Gewürzen auch befasst. Also wenn man mal das älteste Gewürz der Welt nimmt, das ist Koriander und weiß, dass Koriander eben antibakteriell wirkt, dass es wunderbar die Verdauung unterstützt, dass es einfach hilft auch, dass man regeneriert, dass man es auch einsetzen kann bei Durchfall oder auch gegen, um Durchfall zu verhindern. Wenn man den Knoblauch sieht, der einfach auch antibakteriell, antiviral wirkt und eben einfach für mich auch, für andere vielleicht weniger, aber für mich auch gut duftet. Ja, ich mag da und schmeckt.
Ich mag
vor allen Dingen, also ich bin ein Fan von Knoblauch schon seit klein an. Dann sage ich, Mensch, da haben wir doch gerade in den Pflanzen so viel an Kraftstoffen. Es sind Arzneimittel eigentlich, die wir tagtäglich anwenden und wir nehmen sie gar nicht so wahr, so wirklich. Und ich habe die immer einfach in meinen Salaten auch bearbeitet. Oder die Tomate, ja, gerade in der italienischen Küche so wesentlich. Ja, das ist nicht nur Vitamin C und Eisenspender, sondern eben auch gut für die Augen. Solche Dinge mehr, die haben mich immer auch fasziniert und motiviert. Was ich aber gerade heute immer wieder sage, ja, also wir sehen, dass der Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Welt zunimmt. Ja, ein Krebs, der schrecklichste Krebs überhaupt, nimmt zu. 500.000 Menschen erkranken jedes Jahr daran, aber auch genauso viele sterben wieder, weil er so gut wie so schwer behandelbar ist, also wenig behandelbar zurzeit, weil wir sie so spät merken. Und da muss ganz viel Forschung und Investitionen rein, damit man da mehr macht. Aber wir wissen, Lifestyle, besser keine raffinierten Zucker essen. Wir wissen, dass wir mit den auch veränderten Fetten aufpassen müssen. Wir wissen, dass auch Diabetes ein wichtiger Beschleuniger von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist. Dann weiß ich, dass man einfach aufpassen muss. Erstens mit dem zu viel, zweitens mit dem zu viel denaturierten und drittens einfach auch wissen, Alkohol und Rauchen sind krankmachend und deswegen auch Alkohol in Maßen und Rauchen, wenn es geht, mal puffen, aber ansonsten lieber lassen.
Conny, du machst ja viel Kochunterricht auch in deiner Schule. Hast du den Eindruck, dass Menschen viel über Ernährung und auch die Wirksamkeit von bestimmten Lebensmitteln wissen oder sind da krasse Lücken?
Also ich sage jetzt mal, die zu mir kommen und gemeinsam mit mir kochen, die sind ja sozusagen schon die Fortgeschrittenen. Das sind die
haben eine Affinität.
Die haben eine absolute Affinität, die lieben das Kochen, die lieben es auch, sich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte ja tatsächlich gestern einen Kochkurs, wo ich auch einen Jäger dabei hatte, der mir genau erzählt hat, was er irgendwie alles macht mit seinem Fleisch und doch eigentlich immer noch Freunde aufklären muss über dieses tatsächlich tolle Biofleisch. Gewürze sind natürlich spätestens seit Alfons Schubeck ein großes Thema auch in Deutschland geworden.
Oder Ingo Holland, ne?
Ingo Holland, tolle, gute, großartig, mein Gewürzpapst gewesen, absolut, aber sein Sohn führt das toll weiter. Also es ist ganz großes Interesse da und die, die zu mir kommen, wissen auch schon sehr viel und haben auch Spaß daran, sich damit zu beschäftigen und auch mit der Wirkung.
Sie sind ja auf vielen, vielen Feldern unterwegs. Die wollen wir gar nicht alle durchdeklinieren. Ist ja alles nachzulesen, auch im Netz über Sie. Wir wollen über das übergeordnete Ziel von Ihnen sprechen, nämlich die Vorstellung, wie Medizin in Zukunft sein sollte. Medizin verändern, das ist ja das neue Buch von Ihnen. Was wären Ihnen denn da die wichtigsten Punkte für diese neue Welt der Medizin, wenn Sie das kurz beschreiben können?
Medizin auf Augenhöhe mit Patienten, also das ist das Entscheidende. Also Arzt, Patient, Krankenschwester, Apothekerin sind eigentlich mein Dreamteam. Also auf Augenhöhe mit dem Patienten, viel Zeit für den Patienten, für Gespräche geben, zuhören können und vor allen Dingen interdisziplinär zusammenarbeiten in Kompetenzzentren, also wirklich organspezifisch zusammenarbeiten, entbürokratisieren. Und vor allen Dingen aufklären. Aufklärung über Ernährung, Aufklärung über die Medizin, Krankheiten und was man selbst tun kann, um Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das, was unter Corona völlig flach war, also Aufklärung hat ja viel zu wenig stattgefunden. Auch Patienten häufig haben sich alleine gefühlt. Angst, dass sie doch Corona kriegen, Angst davor, vielleicht zu versterben. Angst ist jetzt noch schlimmer geworden unter den Kriegsbedingungen. Also dieses Aufklären darüber, was man selbst machen kann, wie man auch mit Ängsten umgehen kann, das ist eine Notwendigkeit, die wir eben alle in uns tragen, natürlich und wollen, aber so die Medizin, aber vor allem die Politik versagt an der Stelle. Und da sage ich, das muss und sollte anders werden und jeder von uns braucht einen Arzt oder Ärztin des Vertrauens, die uns durchs System führt und uns hilft, im Dschungel zurechtzukommen. Müssen gut bezahlt werden, anders bezahlt werden als quartalsweise 50 Euro für den Hausarzt und aus meiner Rolle damit den Hausarzt, die Hausärztin als Ärzte des Vertrauens stärken.
Da haben Sie sich ja ordentlich was vorgenommen, wenn Sie die Welt verändern wollen in Sachen Medizin, weil da, um auf Augenhöhe mit seinem Arzt oder seiner Ärztin zu sein, müsste man ihn erstmal oder sie zu Gesicht bekommen, ne? Und einen zeitnahen Termin bekommen. Daran scheitert es ja meistens schon.
Ja, das ist ja das Problem. Also es wird alles so über die Wartezeit geredet, aber viel wichtiger aus meiner Sicht ist der Termin beim Facharzt sofort anschließen und nicht darauf warten, wenn ein Tumor im Raum steht, dass du 4 Monate auf dein CT oder Kernspin wartest oder auf den Onkologen oder wenn du ein Herzproblem hast, auf die nächste Diagnostik. Und im Wartezimmer, der Patient würde geduldig sein, wenn er danach auch ein langes Gespräch bekommen würde. Aber er wird nach 2 Minuten abgebrochen und nach 5 Minuten steht er wieder auf der Straße. Und die Ärzteschaft ist mit Bürokratie und mit technischen Möglichkeiten dann zu Wege und mit bürokratischen Elementen völlig zum Teil überfordert. Mhm. Auch wenn sie anders wollten. Und wenn der Hausarzt nur 50 Euro kriegt, ja, im Schnitt für einen Quartalsbesuch, ja, da wird kein Klempner kommen. Und wenn du ihm sagst, du kriegst nur 50 Euro, aber da kann sein, dass du 5-mal kommen musst, dann sagt die 50 Euro komme ich sowieso nicht. Aber ansonsten, ja, mach's allein, mach's dir selbst. Also so ungefähr.
Ja, ich habe übrigens ein wichtiges Zipperlein bei unserem Talk, Conny, vorhin vergessen. Ich habe eine OP vor mir. Ich habe einen Leistenbruch. Kein Witz.
Ja, stimmt, das hast du mir letztes Mal schon
ja,
erzählt.
Ja, ich muss im Januar unters Messer und mir ist mulmig. Also im Moment machen wir careful watching, wie das glaube ich heißt, Professor Grönemeyer, also beobachten und dann irgendwann später mal dann doch fixen das Problem. Und da bin ich schon sehr gespannt.
Ja, soll ich mal was dazu sagen?
Ja, sehr gerne.
Ich habe gerade, also wirklich letzte Woche, da bin ich fast vor Lachen ohnmächtig geworden, beziehungsweise mir ist das Lachen im Halse stecken geblieben. Erzählte mir jemand, hat mich auch eingeladen jetzt in die Welt und um andere Kulturen noch weiter kennenzulernen. Und er sagte, ob ich nicht mit ihm mitfahren würde zu den Zahnvölkern unten in Afrika. Sagte, er wäre dann bei irgendeinem der Urvölker gewesen. Der Häuptling hätte 3 Eier. Da sage ich, wie? Ja, deswegen sei er Häuptling geworden.
Das ist ja interessant.
Er sagte, der hatte eine Leistenbruch und das war das drittes Ei. erkannt. Und deswegen, das wäre so ungewöhnlich, dieser Leistenbruch in dieser Kultur. Und da wäre eben diese Vorwölbung vom Darm gewesen und das wäre als drittes Ei. Und der hieß dann auch Häuptling drei Eier, also auf der, in der Sprache.
Conny, ich möchte nicht, dass du mich jetzt so nennst in Zukunft. Aber der, das,
nein,
das,
ich bin auf Respekt.
Der Gedanke, dir, dass ich jetzt Häuptling werden kann, der gefällt mir doch sehr.
Nein, oder?
Das ist leider nein, sehr lustig.
Ja, man hat ja dann diese Wölbung an einer Stelle, wo sie einfach nicht hingehört. Und darüber stolpert man ja dann. Und dann geht man da irgendwie hin. Ich habe glücklicherweise eine tolle Hausärztin, wo ich jederzeit anrufen und vorbeikommen kann. Die hat drauf geguckt. Mensch, hat gesagt, da muss ein Chirurg drauf gucken. Habe ich auch relativ zeitnah einen Termin bekommen. Chirurg hat gesagt, herzlichen Glückwunsch. Jawohl, Volltreffer. Wir machen erstmal Careful Watching und dann fixen wir das irgendwann im neuen Jahr, wenn ich Zeit dazu habe. Ich bin sehr gespannt.
Das Problem ist ja wirklich, ja, also wenn das kann lebensbedrohlich werden, ja, wenn da der Darm, der drückt sich ja da durch das Leistenband durch und dadurch entsteht diese eiförmige Vorwölbung und wenn die abklemmt, dann musst du wirklich innerhalb von Stunden operiert werden.
Ja.
Wirklich, weil sonst geht der Darm da kaputt.
Ja, an der Stelle. Ich habe mich dann informiert, wie das Ganze operiert. Es ist heute ein leckerer Podcast, glaube ich. Ich habe mich informiert, wie das operiert wird. Man bläst ja dann irgendwie den Unterleib, damit man dieses Netz da reinkriegt, bläst man ja irgendwie mit einem Gas auf.
Ja, das ist aber alles Routine.
Muss man danach extrem lange pupsen noch? Oder?
Nee, der wird ja von außen. Das ist ja nicht. Geht ja von außen.
Wie so ein Luftballon, den du loslässt.
Es war ein doofer Gag. Ich gebe es zu, es war ein doofer Gag.
Nee, man will ja reingucken, deswegen leitet man Gas in den Darm, damit oder in den Bauch, dann werden die Organe runtergedrückt, dann kann der Operateur mit dem Endoskop besser gucken. Deswegen, das ist ja Gas. Und das drückt kann man nach noch ein bisschen drücken, weil das Gas muss ja irgendwie resorbiert werden und abgelassen werden und so. Das kann noch ein bisschen. Aber es ist wichtig zu beobachten, echt. Und da muss man auch, ja, wirklich careful watching, also ganz in Ruhe und besonnen beobachten, ja.
Jael Adler war ja neulich bei uns zu Gast. Eine Kollegin von Ihnen hat uns erzählt, sie sei eigentlich nur Ärztin geworden, weil sie Hypochonder ist. Welche Haltung haben Sie denn gegenüber so eigenen Zipperlein und Erkrankungen? Sind Sie empfindlich oder sind Sie von der Marke, das drücke ich weg?
Nee, ich bin nicht mehr empfindlich. In dem Moment, wo ich Vertrauen habe zum Zahnarzt, genauso wie zu einem Operateur oder zu den Leuten, die einen nach dem Unfall, wie ich ihn ja auch hatte, behandeln. In dem Moment, wo ich Vertrauen habe, entspanne ich und sage, du machst das schon. Dann bin ich ganz ruhig. Und dann ist es egal, dann weiß ich, es läuft. Ich finde das auch ein ganz, und deswegen finde ich das Gespräch so wichtig. Deswegen finde ich auch das Zuhören so wichtig und das Vertrauen durch einen Menschen, der sich mir zuwendet und versucht, mich als Person zu verstehen. Wenn das klar ist, wenn er auch meine Ängste kennt, dann kann ich mich zurücklegen. Und ich sage das deswegen, weil ich als Kind wirklich ein Schisser war, was Spritzen anbetrifft. Und jede Spritze hat bei mir Unbehagen größeren Ausmaßes angenommen. Und ich weiß, dass und da sind Männer ja noch viel, viel empfindlicher als Frauen, dass man da auch ohnmächtig werden kann. Und ich habe das auch einmal erlebt in meinem Leben, weil ich so eine Spritze wirklich partout nicht haben wollte. Und dann, ist aber nicht mehr vorhanden in dem Moment, wo ich Vertrauen habe. Und das Zweite ist, ich behandle ja selbst seit 40 Jahren fast mit kleinen Instrumenten und mit vor allen Dingen auch mit Sonden und kleinen Nadeln und so und weiß, dass man das alles schmerzarm oder schmerzlos machen kann. So.
Wisst ihr, wo ich immer schweißgebadet rausgehe, Kreislaufschwierigkeiten bekomme und auch wirklich nahe vorm Umkippen bin? Es ist nicht der Zahnarzt bei mir. Es ist komischerweise der Augenarzt. Weil ich das so eklig finde. Ich habe neulich Augendruck messen lassen müssen und ich hatte früher Kontaktlinsen, habe mich da, wenn ich lange in der Disco war, auch oftmals verletzt beim Rausnehmen und dann haben sie mein Augenlid nach hinten geklappt. Also ich habe vor Augenärzten und vor allem, was am Auge passiert, habe ich wirklich total großen Respekt. Hast du sowas?
Nee, ich bin tatsächlich, also es hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ich aus einer Medizinerfamilie komme, weil bei uns, wir waren immer die allerletzten, die überhaupt mal gehört wurden. Ich erinnere meinen Bruder, der irgendwie mit einer Lungenentzündung zu meinem Stiefvater, Allgemeinmediziner, wirklich noch so ein richtiger Landarzt, sagte, Jürgen, kannst du vielleicht doch mal gucken? Ich glaube, das ist echt nicht so ganz ohne. Und dann sagte er, oh, meine Arzttasche ist in der Garage, ich habe eh gleich noch einen Hausbesuch, komm mal kurz mit in der Kälte, so wie jetzt da draußen. Und es war eine Lungenentzündung, so ähnlich wurde das bei uns gehandhabt.
Schön in der Garage
ich
untersucht.
Ich bin immer sehr sorgfältig gewesen, was Vorsorge anbelangt. Ich finde das ganz, ganz wichtig, egal ob Zahnarzt, Gynäkologe, finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, man kann ganz viel schon im Vorwege sehen. Und ansonsten, nee, ich bin tatsächlich nicht ängstlich.
Nee, bist auch kein Hypochonder.
Kein Hypochonder, oder so. Nein.
Vorsorge ist ja so ein Thema, ne?
Vorsorge ist so wichtig. Deswegen ist auch Augenuntersuchung schon so wichtig mit dem Glaukom. Ich kann das verstehen. Ich mag gar nicht, ich kann keine Kontaktlinsen tragen, weil ich mein Auge sofort anfängt zu tränen und der Abwehrreiz groß ist. Ich hatte eine Netzhautablösung, da haben sie mir ambulant, glaube ich, 300 Mal ins Auge so einen Laserblitz geschossen und bei jedes Mal bin ich fast ohnmächtig geworden, sage ich mal, weil das so unangenehm ist. Aber gut gemacht, also unangenehm von dem Blitz, nicht unangenehm von dem Druck, aber von diesem, ja, aber sehr gut gemacht und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und da hatte ich auch wieder Vertrauen in die Ärztin, die das bei mir durchgeführt hat. Ansonsten, Prävention ist für mich wesentlich. Also, und morgen hat mir noch meine Frau gesagt, weißt du was, ich habe hier gerade mal die Rechnung aufgemacht gestern und war... Ich musste jetzt 25 Euro für den Abstrich zahlen, nicht? Vom Unterleibabstrich, 50 Jahre alt, Anja, und jetzt habe ich schon 95 Euro für die Ultraschalluntersuchung bezahlt, DRK-Patientin, und sagt, das ist so eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, dass ich jetzt die Vorsorge bezahlen muss. Mhm. Ja, und dass jetzt auch die Abstrichuntersuchung alle 3 Jahre nur gemacht wird überhaupt und dass alles, was drüber hinausgeht, über eine ganz einfache Präventionsuntersuchung, muss ich alles selbst tragen. Da versagt das System. Mhm. Da versagt das System und das finde ich eine Katastrophe, wenn man weiß, wenn man vorsorgen, und das finde ich ganz toll, Frau Paletto, und wesentlich, was Sie gesagt haben, ja, Vorsorge verhindert Krankheit. Je kleiner und je früher ich einen Schaden erkenne, umso weniger muss ich tun, umso weniger invasiv ist es, umso mehr kann ich einen großen Schaden in der Zukunft verhindern. Und damit sage ich, wenn man das ganz ans Ende des Lebens guckt und sagt, ja, das sind ja die meisten Erkrankungen, dann sage ich, vorne ist viel zu wenig Prävention gemacht worden. Und deswegen ist nach hinten natürlich das teuer. Wenn ich es vorher gemacht hätte, wenn ich vorher Zusatzversicherungen vielleicht eingeführt hätte, um bestimmte Leistungen eben auch nicht selbst zahlen zu müssen, sondern weil ich dafür versichert bin, dann wäre vieles einfacher im System.
Vorsorge und eben auch, worüber wir gerade gesprochen haben, auf den Körper hören, eben nicht alles wegdrücken, sondern auch zum Arzt dann zu gehen, wenn es einem nicht gut geht. Da bin ich über einen Post gestolpert, Professor Grönemeyer, auf Ihrem Instagram-Account, wo Sie dafür plädieren, Fieber ernst zu nehmen. Und da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Da habe ich auch so die Gewohnheit, das ziemlich leicht abzutun. Aber mit Fieber gehört man eigentlich wirklich ins Bett.
Mit Fieber gehörst du ins Bett. Mit Fieber gehörst du, das habe ich, da klingeln mir meine Ohren noch von meinen Tanten. Ich komme ja aus einer Arztfamilie in der 6. Generation und eine war Schulmedizinerin und die andere war Naturheilkundlerin. Ja, aber beide hatten genau die gleiche Meinung, gesagt, fieberfrei werden, im Bett liegen, viel trinken, viel schlafen, um Kraft zu tanken. Und das ist auch das, und natürlich einen anderen nicht anstecken dazu. Ja. Das kommt auch dazu. Ja. Das ist ja eine präventive Leistung, letztendlich.
Ja.
Ja, gegenüber Dritten. Ja, das ist, sollten wir insgesamt beherzigen. Und wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehe, Zusatzversicherung, ich nenne das ja privatsätzlich als Leistung eines zukünftigen Systems, also nicht eine Bürgerversicherung einführen wollen jetzt mit, was uns jahrelang lahmlegt, sondern sagen, jeder ist auf seine Art und Weise versichert und Zusatzversicherungen nochmal in kleinen Stil, das können 5 Euro im Monat sein, das können 10 Euro im Monat noch sein, ja, die waren wir auch alle dran gewöhnt, vor Jahren, als wir dann jedes Quartal diese 10 Euro eingezahlt haben, das wieder aufleben zu lassen. Und jeder kann sich dann für seinen Bedarf, psychosomatische Medizin oder naturerkundlich mehr oder mehr Prävention oder mehr Krankenpflegezusatzversicherung versichern. So mache ich das. Und so machen das andere auch. Und wir kennen das schon so ein bisschen beim Zahnarzt oder in der Autoversicherung besonders. Also das wäre mein Vorschlag für ein zukünftiges Abrechnungssystem und Versicherungssystem in der Medizin.
Sie sind ja in so einem Spannungsfeld auch aufgewachsen, wie ich gehört habe. Sie hatten zwei Tanten. Die eine war Schulmedizinerin und die andere war Naturheilerin, genau. Oder naturkundliche Heilerin sozusagen.
Ja, da ging immer Antibiotika oder Kügelchen. Ne? Das war so bei unserer Tagesdiskussion. Und da habe ich die Fronten, die es auch heute gibt in der Medizin, hart erlebt. Am eigenen Leibe. Die eine sagte Thymian und die andere sagte Antibiotik. Sie sagte, ja, der Junge, der hat nicht nur Husten, aber übermorgen hat er eine Lungenentzündung. Also erstmal Antibiotika draufknallen. So, und ich stand da als kleiner Junge dazwischen. Dann sagte die eine, ja, dann wollen wir es mal, und da waren sie sich da wieder einig, dann wollen wir es mal überprüfen, ob der Junge schon eine Lungenentzündung hat, und haben mich zum Röntgen geschleppt, als 4- oder 5-Jährigen. Grauenhaft. Ich kann nur sagen, grauenhaft. Schwarz wie die Nacht da drin. Dann dieses dicke Gerät, was einem auf die Lunge gedrückt wurde und der Arzt noch nicht mal guten Tag gesagt hat. Da hat gesagt, Junge, aufhören zu atmen, bewege dich jetzt nicht. Und dann kam dieses dicke Ding auf mich zu, drückte mich an die Wand sozusagen, und im Hintergrund rief meine Mutter, Didilein, keine Angst, musst keine Angst haben, aber sie hatte ja die meiste Angst. Ich war nur sauer auf diesen Arzt und hätte ihm am liebsten vor Schienbein getreten.
Das sind ja traumatische Erlebnisse, die wir da gerade aufarbeiten. Das ist ja unglaublich. Zu dieser körperlichen Gesundheit gehört ja aber eben auch eine psychische Gesundheit, und da meditieren Sie ja regelmäßig. Ich bin übrigens auch sehr großer Fan davon. Was bringt unserem Körper diese tägliche Portion Ruhe und Fokus?
Also ich bin nicht der Meditations-Om-Mensch, sondern ich finde Ruhe finden am liebsten in der Natur, im Wald, durch die Wiesen laufen, sich hinsetzen und einfach die Sonne ins Gesicht strahlen lassen oder nur in den Himmel gucken, ob grau oder blau, am Meer entlang laufen. Das gibt, und das versuche ich auch täglich, das gibt einfach Ruhe im Sinne von Entstressen, Kopf leer machen. Wenn der Kopf leer ist, kommen danach die besten Gedanken, finde ich, für mich zumindest. Und es reduziert auch letztendlich diese Aufgewühltheit. Macht sich dann im Extremfall dann durch Herzrasen ja bemerkbar, zum Beispiel. Oder der Bauchdruck, es schlägt einem irgendwas auf den Bauch. Man kann aber dadurch so runterkommen und sagen, boah, ist alles jetzt mal nicht so wichtig. Also das ist, und kommt wieder so zu seinem Ich zurück und zu einer, wenn man das bewusst macht, auch zu einer Körperreise und findet raus, was einem gut tut oder was für einen schlecht ist.
Hast du das mal probiert, Conny? Meditation?
Nee, aber ich bin da auch ganz bei Ihnen. Also für mich ist auch das eine Form von Meditation, also auch zum Beispiel an der Nudelmaschine zu stehen. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber ich liebe es auch, durch den Wald zu gehen und wirklich sich hinzusetzen oder am Wasser in den Bergen. Das ist einfach wunderschön und macht den Kopf ganz frei. Aber wenn ich manchmal so ganz alleine unten in unserer Vorbereitungsküche bin und ich mache einfach mal so 200 Parmesan-Tortelli, dann geht es mir danach wirklich besser.
Ja. Also Nudelmaschine hätte ich nicht. Ich hätte vermutet, okay, Risotto rühren oder sowas, das ist was Meditatives. Aber Nudeln, ja,
ja, herstellen, ja, ist. Ja, weil du hast keinen Druck, was das Ende anbelangt. Ja, das ist tatsächlich, wenn du ein Risotto kochst, natürlich hat das Rühren etwas Meditatives, aber irgendwann ist auch ein Moment, wo du schneller rühren musst, weil es sonst irgendwann nicht mehr al dente ist. Richtig. Und das ist schon fast wieder etwas, was
dir Stress macht.
Genau. Und deswegen ist dieses Pasta-Machen etwas, was so unendlich ist. Laufen immer wieder die Bahnen durch und du selbst bestimmst, wann es vorbei ist.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Sich jeder seine Nudelmaschine im Keller haben.
Das ist so, ja. Also dieses Nicht-Planen, sondern lassen. Mhm. Laufen lassen.
Ja, im Flow sein. Ja. Im Flow sein. Ja.
Ja, das ist Flow sein. Genau. Wenn ich Ruhe wirklich empfinde, so richtig empfinde, fühle ich mich einfach glücklich.
Wir sind fast am Ende des Podcasts, aber wir lassen Sie nicht gehen, ohne noch eine Sache anzusprechen. Klar, Fitness im Alter ist ja auch ein Punkt, der Ihnen sehr wichtig ist. Was wären Ihre drei wichtigsten Tipps, um gesund älter zu werden?
Nicht so viel aufregen. Wenn man Ärger hat, eben gerade nicht, weil du in der Emotionalität immer Fehler machst. Du machst in der Emotionalität Fehler. Also deswegen runterfahren, um einfach besonnen agieren zu können, erstens. Und das wird, je älter ich werde, gelingt mir das auch immer mehr, muss ich sagen. Das zweite ist schlafen. Und schlafen heißt für mich auch den Powernap zulassen. Den Powernap, weil dieses Schlafen an sich Kraft gibt, auch der Powernap gibt Kraft zwischendurch, und das ist wirklich 10 Minuten mittags, und das habe ich früher schon als Kind gekonnt und das kann ich heute immer noch, es ist sofort kraftgebend, und der nächtliche Schlaf eben auch, sich gemütlich machen, genauso wie das gute Essen, dass man bewusst anrichtet, aber auch bewusst genießt. Und das dritte Element ist eigentlich die Liebe. Die Liebe zu dir selbst, die Liebe zu dem anderen, dem du nur dann deine ganze Kraft und Emotionen geben kannst, deine liebevolle Emotionen kannst, wenn du auch gelernt hast, dich selbst zu lieben. Die Liebe, die dann gemeinsam auch zur Gemeinschaft kommen kann und dann ein Wir-Gefühl entstehen lassen kann, und die Liebe eben auch zur Natur, zum Leben, für den Pflanzen und Tieren und die Dankbarkeit leben zu dürfen. Also das sind meine kleinen Geheimnisse meiner Lebenskunst. Andere haben andere, aber das ist meine.
Ich glaube, schöner kann man einen Podcast nicht abschließen.
Es war wunderbar.
Vielen, vielen Dank, Professor Grönemeyer, für Ihre Zeit, dass Sie es noch rechtzeitig aus dem Stau geschafft haben. Und danke, dass Sie diese Folge von Iswas Hase sehr, sehr bereichert haben.
Ja, danke Ihnen auch, euch auch. Also hat mir auch ganz viel Freude gemacht.
Danke, vielen danke, Dank danke. Auch von meiner Seite.
Einen schönen ersten Advent zusammen, ja. Und dann
frohe Weihnachten. Wir backen noch ein paar Kekse, würde ich sagen.
Genau, das machen wir. Also liebe, liebe Grüße zu Ihnen und weiterhin beste Gesundheit und noch viele, viele erfolgreiche Bücher. Wir hängen an Ihren Lippen, Professor Grönemeyer.
Macht's gut und ja, ganz viel Wohlbefinden, ja, man sagt ja diesen Begriff Wohlgemut gar nicht mehr. Stimmt. Aber dieses wohlgemütig sein, das finde ich ein. Könnte man ruhig wieder reaktivieren. Und ja.
Dann wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt viel, viel Wohlgemut in der Vorweihnachtszeit.
Wohlgemütlichkeit.
Genau. Vielen, vielen Dank.
Macht's gut, alle zusammen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.